Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Die Gemeinde, als Predigttext wollen wir heute einen einzigen Vers hören. Der geht allerdings über 8 Verse in der Bibel, ein ganz gewaltiger Satz aus dem 2. Korintherbrief. Wir wollen hören 2. Korinther 6, die Verse 3 bis 10. Dort heißt es: Wir geben nicht irgendeinen Anstoß, damit unser Amt nicht verlästert werde, sondern in allem erweisen wir uns als Diener Gottes. In großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgung, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit, zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die Nichtshabenden und doch alles haben. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr und Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diesen gewaltigen Satz, den du uns schenkst als Predigttext. Wir wollen uns über und aus diesem Satz heraus Gedanken darüber machen, wie du wirkst an deinen und durch deine Diener. Und damit das gelingt, damit wir das recht verstehen können, was du uns aus diesen 8 Versen zu sagen hast, dazu brauchen wir jetzt deine Hilfe, dein Geleit durch deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich jetzt alle miteinander inständig bitten, segne du selber Reden und Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich muss eine kurze geschichtliche Vorbemerkung und Einordnung tätigen, damit Sie diesen gewaltigen Satz richtig verstehen können. Dieser Satz aus dem 2. Korintherbrief, und der Apostel Paulus hatte auf der 2. Missionsreise die Gemeinde in Korinth gegründet. Er war dort auch viel länger geblieben als in anderen Gemeinden, 18 Monate, hatte dort gewirkt, kannte viele der Menschen dort persönlich. Und als er dann nach 1,5 Jahren weiterzog, dann haben sich in Korinth viele Dinge entwickelt, wie es nicht dem Evangelium entspricht. Es gab große Missstände. Unzucht, da hatte einer ein Verhältnis mit seiner Schwiegermutter. Beim Abendmahl gab es katastrophale Zustände, es gab Parteiungen, sodass der Apostel Paulus einen ersten Brief schreiben musste, den 1. Korintherbrief, und da wirklich ganz zackig eingreifen musste. Da liest man im 1. Korintherbrief schon von den Spannungen, die da bestanden haben, aber die Spannungen, die wurden immer mehr. Und in Korinth erhob sich eine Opposition gegen den Apostel Paulus. Da standen Männer auf, die sich selber als Überapostel bezeichneten und die Paulus in seinem Wirken immer mehr diskreditierten, die ihn schlecht machten und die einen zentralen Vorwurf gegen ihn richteten. Das kriegt man mit, wenn man den ganzen 2. Korintherbrief liest, nämlich den Vorwurf: dieser ist ein ganz schwacher Kandidat. Der Paulus ist ein ganz, ganz schwacher Mensch. Das war der zentrale Vorwurf, schwache Auftritte von diesem Apostel Paulus. Da heißt es wörtlich, dass sie sagen: ja, in seinen Briefen, da ist er stark, aber wenn er dort ist, sein Auftritt ist schwach und kläglich. Das wird ihm vorgeworfen. Er stellt so gar nicht das dar, wie Sie sich das vorstellen, so ein Mann Gottes mit was für einer Kraft und Power, sondern er ist so, sage ich das mit eigenen Worten, in Ihrer Diskreditierung so der Apostel von der jämmerlichen Gestalt. Und darauf reagiert jetzt Paulus im 2. Korintherbrief. Und der ganze Korintherbrief durchzieht ein Thema, dass er sich mit dem Thema Schwachheit auseinandersetzt. Und darum geht es auch hier, um die Schwachheit, wie eben Diener Gottes funktionieren. Und das stellt er der Gemeinde neu vor Augen, nimmt diesen Vorwurf, der im Hintergrund steht, seiner eigenen Schwäche auf und macht der Gemeinde in Korinth nochmal deutlich, wie Gott wirkt durch seine Diener. Und so habe ich die Predigt auch überschrieben, Gottes Wirken durch seine Diener. Ich habe 4 Punkte mitgebracht. Erstens, Gott wirkt durch die Begrenzungen seiner Diener. Zweitens, Gott wirkt durch seinen Geist an seinen Dienern. Drittens, Gott wirkt durch das Wort bei seinen Dienern. Und viertens, Gott wirkt und schafft für seine Diener eine andere Realität. Das Erste, Gott wirkt durch die Begrenzung seiner Diener. Also das spricht er an, Paulus ganz deutlich, dass er genauso ein schwacher Kandidat ist, wie ihm vorgeworfen wird. Die Überapostel, die gar keine Apostel sind, werfen ihm vor, er wäre schwach und dann sagt er nicht, nein, guck mal, was ich alles geleistet habe, so viele Missionsreisen, so viele Missionsgründungen, so viele Dinge getan, was bin ich für eine Granate, wie gut ich Griechisch, Hebräisch, Latein kann, nichts von alledem. Nein, der sagt ganz klar, jawohl, so ist es. Ich bin eine ganze schwache Hausnummer. Ich habe nicht viel drauf. Im 2. Korintherbrief 2, Kapitel 12 schreibt er, der Herr hat zu mir gesagt, lass dir meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und dann kommt es, darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlung, in Nöten, in Verfolgung, in Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Auch hier in unserem Predigtext, Versen 4 und 5, spricht er das an. Wir erweisen uns als Diener Gottes in Geduld, Trübsal, Nöten, Ängsten, Schlägen, Gefängnisse, Verfolgung, in Mühen. Da ist nichts von der Herrlichkeit eines Pastorenamtes in St. Martini die Rede, Ansehen und Grüßen in der Stadt und alles Hallo und super E-Mails, die man bekommt. Nein, der kriegt nur auf die Schienbeine Nöte, Verfolgung, Gefängnis, Schläge, Ängste. Das ist der Apostel von der jämmerlichen Gestalt. Aber, und das macht er immer wieder deutlich, gerade darin zeigt sich das Wirken Gottes. Wenn so ein schwacher Kandidat, so Paulus eigenem Denken, wenn so ein schwacher Kandidat wie ich etwas bewirken kann, trotz meiner Schwäche, trotz der Gefängnisse, trotz der Leiden, dann muss es das Wirken Jesu sein. Und wenn man die Bibel kennt, dann weiß man, dass das Handeln Gottes ist, dass er durch schwache Kandidaten, ich sage durch schwächste Kandidaten sein Reich baut. Der hat sich nicht die großen Starken ausgesucht, sondern die Versager. Der Apostel Petrus, denken wir an den, der andere große Apostel, verleugnet den Heiland Jesus Christus. Und nach der Verleugnung, nach Kreuz und Auferstehung, ist er ja nicht der Superheld. Der fällt immer wieder, das ist ein Versager. Lesen Sie mal Galater 2, wie er da heuchelt, wie er Dinge nicht umsetzen kann. Lesen Sie mal Apostelgeschichte 12, wie da der Engel ihn aus dem Gefängnis rausholt. Der muss mit dem reden wie ein kleines Kind. Junge, zieh dir die Schuhe an, wirf dir den Mantel um. Der hat nichts drauf. Und durch diesen kleinen, unfähigen Petrus wirkt Gott. Er wirkt immer wieder durch die Begrenzungen seiner Leute. Das ist ein Grundprinzip unseres lebendigen Gottes, wie er wirkt an seinen Dienern. Das Kleine und Schwache wird zu seinem Offenbarungsort. Das Kleine und Schwache wird zu seinem Offenbarungsort. Israel, das er erwählt hat, heißt es in 5. Mose 7, nicht hat euch der Herr angenommen und euch erwählt, weil ihr größer wäret als alle Völker. Nein, du bist das Kleinste unter allen Völkern. Ich habe euch angenommen, weil ich euch geliebt habe. Immer wieder ist das Kleine und Schwache das Begrenzte der Offenbarungsort. Und da will Gott immer wieder mit zeigen, hier wirke ich, es ist nicht menschliche Kraft. Wehe der Gemeinde, wehe dem Christ, wehe der Kirche, die meint, wir aus unserer Kraft, unsere Stärke, unsere Kraft, unser Vermögen. Dann ist alles schon zu Ende. Anderes biblisches Beispiel, Mose, als der berufen wird. Das ist eine ganz interessante Geschichte, lesen Sie bitte nochmal nach, 2. Mose 3 und 4. Da hat er die wunderbare Offenbarung und dann sagt Gott, du musst nach Ägypten gehen. Und dann macht Mose ihm klar, mit mir kannst du nicht arbeiten. Ich bin vollkommen ungeeignet. Er hat dann so ganz unterschiedliche Einwürfe. Er sagt, ich bin doch persönlich minderwertig. Er sagt, wer bin ich? Wer bin ich? Gott sagt ihm dann, ich werde mit dir sein. Er sagt, ich habe theologisch nichts drauf. Was soll ich dir denn erklären, was du für ein Gott bist? Da gibt Gott ihm seinen Namen. Sag ihm, ich bin Jahwe. dann sagt er, es wird sowieso keinen Erfolg haben. Also ich kann das nicht schaffen, sie werden mir nicht glauben. Dann kriegt er von Gott den Stab, dass er den hinschmeißen kann. Dann sagt er, ich habe intellektuell nichts drauf. Er sagt so, ich habe eine schwere Zunge, ich kann gar nicht reden halt. Gott sagt, ich werde mit deinem Mund sein, ich werde dir Aaron schicken. All diese Ausreden, Gott sagt, hey, das ist kein Problem, deine Schwäche, deine Begrenztheit, die Mose aufführt, kein Problem. Dann wird es aber heikel. Dann kommt die letzte Ausrede, als nichts mehr zieht, sagt er, sende, wenn du willst, ich habe keine Lust. Und da wird Gott, so steht es dann drin, sehr zornig. Alles andere war für Gott kein Problem. Aber wenn er keine Lust hat, und das ist das Interessante, wenn er sündigt, dann wirkt Gott nicht mehr. Da wird Gott sehr zornig. Also unsere Begrenzungen, unsere Schwäche, also unser beschränkter Intellekt, unsere schwere Sprache, unsere schwere Zunge, unsere körperlichen Gebrechen, auch unsere fehlenden Finanzen sind nie ein Problem für den lebendigen Gott. Nie, nie. Das Einzige, was Gottes Wirken bremsen kann, ist unsere Sündhaftigkeit. Da macht Gott einen Stopp. Das darf die Gemeinde Jesu und das dürfen die Diener Gottes niemals vergessen. Unsere Begrenzungen sind für den Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, kein Problem. Wenn Gott einen Auftrag gibt und wie unmöglich der erscheinen mag, ist das kein Problem. Und wenn wir dann anfangen, weltlich das durchzurechnen, das wird nie funktionieren mit unseren Möglichkeiten. Aber er kann, Gott wirkt. Das Einzige, womit wir sein Wirken bremsen können, ist die Sündhaftigkeit, nicht unsere Begrenzungen. Anderes Beispiel aus der Bibel, David. Da kriegt Samuel den Auftrag, salbe den neuen König und es ist ein Sohn von Isai. Und er geht zu Isai und sagt, jetzt will ich einen von deinen Söhnen salben. Und er lässt den ersten kommen und da sagt Gott, das ist er nicht und das ist er nicht beim zweiten. Und da kommen die sieben Söhne, die laufen her wie die Orgelpfeifen. Nein, 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 sagt Gott, ja, nichts mehr im Programm, sagt dann Isai. Außer ich habe da noch so einen ganz kleinen, so einen ganz mickrigen, aber das ist ja unser Schafhirte halt. Dann sagt Samuel, den mal hergebracht. Und dann sagt Gott, den salbst du den achten, den Sohn, den kleinen, mickrigen, der auch klein und mickrig vor Goliath steht. Nicht auch hier wieder das Kleine und Schwache. Das ist der Offenbarungsort für den lebendigen Gott. Und nicht nur in der Bibel erleben wir das, dass Gott mit unseren Begrenzungen keine Probleme hat, sondern ganz im Gegenteil das Schwache erwählt und sich daran offenbart. Diese Gemeinde, diese Kirche ist Zeuge davon. Was haben wir große Pastoren hier auf dieser Kanzel gehabt? Intellektuelle, ganz großartige Männer. Aber wenn ihr fragt, die Leute draußen in Bremen, kennen sie denn einen Pastor hier aus Bremen? Da werden die sagen, egal wo sie stehen, ja einen kenne ich, das ist der Pastor Neander, nachdem das Neandertal benannt ist. Nicht? Der große Pastor unserer Gemeinde, da hat er sein Fenster hängen, halt die Neanderkapelle, das Neanderhaus, Neander, Neander, Neander. Die Wirklichkeit aber zu Lebzeiten war das, auch wieder so ein Thema, ganz schwacher Kandidat, komplett begrenzt. Nur ganz kurzes Leben, der ist nur 30 Jahre alt gewesen. In Düsseldorf haben sie ihn rausgeschmissen bei der Kirche. Da musste er eine Unterwerfungserklärung unterzeichnen. Weil er so fromm gepredigt hat, sind die Kirchenoberen ihm auf die Füße getreten. War schon zu allen Zeiten so. Wenn du klares Evangelium kriegst, kriegst du immer Ärger mit der Kirchenleitung. Ist immer schon so gewesen. Neander auch, eine Unterwerfungserklärung. Und dann guckt Untereigen, ganz großer Pastor, den kennt kaum einer mehr, der hier erster Pastor ist, Hauptpastor, und denkt, was können wir denn für den machen? Damals ist die Hase auch noch Pastor, sind zwei große Pastoren, die kriegen einen Haufen Geld. Die haben das mitgekriegt unten in Düsseldorf, die Probleme. Mann, weil er sich ja hier bei uns bekehrt hat, Neander, den müssen wir wieder zurückholen. Wir müssen irgendwas für den machen. Und dann richten sie für ihn so eine Ministelle ein. Der kriegt ein Gehalt, das wäre nach heutigen Maßstäben unter Hartz IV. Da muss er morgens um 5 Uhr predigen, kriegt im Pfarrhaus so eine hintere Ecke, wo er drin schlafen kann. Hat in Bremen kein Mensch von Kenntnis genommen, als der gekommen ist. Einzigste, dass das kirchliche Amt hier, das geistliche Ministerium, sie ist damals die Kirchenleitung, von ihm Kenntnis nimmt, ist, als er beerdigt wird, da geht nämlich unser Pastor Untereig hin, da predigt er nicht am Sonntag darauf, also er stirbt am Pfingstmontag und am nächsten Sonntag Trinitatis predigt er, da predigt er nicht über den vorgeschlagenen Predigtext, sondern über den Text, den er bei der Beerdigung Neanders genommen hat. Und da kriegt Untereig ein Verfahren an den Hals gedrückt, weil er einen Predigtext verlassen hat. Da beschweren die sich das einzigste Mal, dass in den Akten der Name Neander auftaucht. Sonst ist der hier komplett unbekannt gewesen. Das war eine Nullnummer, ganz schwacher Kandidat aus weltlichen Dingen gescheitert. Ja. Aber Gott erwählt sich das Schwache und Kleine. Und die Begrenztheiten spielen für den keine Rolle. Und heute kennt keiner mehr die großen Pastoren dieser Gemeinde. Nur den ganz Kleinsten und Schwächsten, der in der hintersten Ecke, der das wenigste Geld bekam, der ganz früh gestorben ist, den kennen sie alle, Neander. So ist das Wirken Gottes. Da ist so ein reziprokes Verhältnis. Nicht wie beim Fußballspielen, die werden aufgestellt, die besonders schnell gut sind und viele Tore schießen. Die letzten Krücken stellt Gott in seinem Team auf und wirkt durch ihre Begrenzung. Und warum mache ich das so deutlich? Weil ich das leider immer wieder auch bei den Geschwistern erlebe. Wenn es dann heißt, Evangelisation, du musst weiter, ich nicht. Ich bin doch nicht so beredet, ich bin doch nicht so stark, ich kann doch nicht, ich hab doch nicht, ich bin doch nur ganz kleines Licht. Ja, das bist du, genau wie der Pastor dieser Gemeinde, ganz kleines Licht, ganz schwache, sündhafte Kandidat. Aber Gott, der ist stark, der wirkt. Und er wirkt, das macht Paulus hier deutlich, gerade durch die Schwachheit, durch die Begrenzung. Und das soll dir Mut machen für deinen Dienst. Egal wie schwach du bist, wie klein, wie unten du bist, er kann, er ist stark. Das ist das Erste, Gott wirkt durch die Begrenzung seiner Diener. Ein Zweites, Gott wirkt durch seinen Geist an seinen Dienern. Hier heißt es, wir erweisen uns als Diener Gottes im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe. Im Heiligen Geist. Es kommt nicht auf unsere Körperkraft an, nicht auf unseren Intellekt, nicht auf unsere Gesundheit, nicht auf unsere Kohle, die wir haben als Gemeinde. Es kommt auf den Geist Gottes an. Er wirkt. Sacharja 4 heißt es, so spricht der Herr Zebaoth, es soll nicht durch Heer oder Kraft geschehen, sondern durch meinen Geist. Jesus sagt, Markus 13, wenn sie euch hinführen und überantworten werden, so sorgt euch nicht im Vorhinein, was ihr reden sollt, sondern was euch in jener Stunde gegeben wird, das redet. Denn ihr seid es nicht, die da reden, sondern der Heilige Geist. So wirkt der lebendige Gott, durch den Heiligen Geist. Da könnte ich jetzt dutzende Bibelstellen aufführen, die das nochmal deutlicher machen. Aber es kommen noch zwei andere Punkte. Ich möchte eine kirchengeschichtliche Sache sagen. Martin Luther, auch so ein ganz kleiner Mönch, Bann und alles, nichts drauf, auch schwache Nummer. Aber eins wusste er, ich kann zwar nichts, aber Gottes Geist kann. Und wenn Sie schon mal in meinem Büro oben gewesen sind, dann wissen Sie, wenn Sie aus der Tür rausgehen, da hängt da so ein DIN A4-Blatt an der Tür. Und dieses DIN A4-Blatt an der Tür ist ein Gebet Luthers, man nennt es das Sakristeigebet. In vielen Gemeinden, wo ich hinkomme, gerade wenn die lutherisch geprägt sind, hängt das schön gerahmt in so einem Bild an der Wand. Und ich lese uns einmal dieses Gebet vor, um nochmal zu sehen, wie Gott durch die Diener wirkt, wie Luther das deutlich gemacht hat. Da sagt Luther in diesem Sakristeigebet, Herr Gott, lieber Vater im Himmel, ich bin wohl unwürdig des Amtes und des Dienstes, darin ich deine Ehre verkündigen und die Gemeinde pflegen und warten soll. Weil du mich aber zum Hirten und Lehrer des Wortes gesetzt hast, das Volk auch der Lehre und des Unterrichtes bedürftig ist, so sei du mein Helfer und lass deinen heiligen Engel bei mir sein. Gefällt es dir dann, durch mich etwas auszurichten zu deiner Ehre und nicht zu meiner oder zu Menschenruhm, so verleihe mir aus lauter Gnade und Barmherzigkeit den rechten Verstand deines Wortes und viel mehr, dass ich es auch tun möge. Und dann kommt es, o Jesu Christi, Sohn des lebendigen Gottes, unser Seelen, sende deinen Heiligen Geist, der mit mir das Werk treibe, ja, der in mir wirkt, das Wollen und Vollbringen deiner göttlichen Kraft. Amen. Wow, das ist das Gebet, was Luther vor jedem Dienst gepredigt hat. Ein hervorragendes Gebet. Deshalb hängt es an meiner Tür, weil es darauf ankommt. Unwürdig des Amtes bin ich auch. Und ich bin klein und schwach, das macht Luther deutlich, ganz genau. Und ich könnte es nicht tun, wenn Gott mich nicht ins Amt eingesetzt hätte und zum Dienst seinen Segen geben würde. Deshalb auch, das wiederhole ich auch immer wieder, jedes Mal hier oben dasselbe Gebet vor der Predigt. Der Herr muss seinen Geist geben. Darauf kommt es an. Auf den Geist Gottes. Er wirkt durch seine Diener. Und wo das nicht passiert, können Sie jede Predigt vergessen. Das kann dann theologisch, rhetorisch brillant sein. Das kann eine Kanzelrede sagen, wo dann die Leute sagen, hervorragend, prima. Aber es ist keine Vollmacht drin. Und es können die letzten gestammelten Worte sein, wo die Leute hinterher sagen, meine Güte, was hat er denn sich nicht richtig vorbereitet oder hat er nicht richtig geschlafen? Und trotzdem kann sie Vollmacht enthalten, wo Leute sagen, das trifft mich aber ins Mark hinein. Es ist nicht abhängig von unserer geschliffenen Rhetorik, dass Gott wirkt, sondern allein, dass er seinen Geist gibt in der Predigt und dass er die Vollmacht schenkt. Es kommt beim Wirken, und das nicht nur bei der Predigt, in allem, was wir tun, auf den Heiligen Geist an. Das ist entscheidend. Und das ist ganz wichtig, und das ist jetzt die Überleitung zum nächsten Punkt, dass wir wissen, wo wir den Heiligen Geist bekommen. Martin Luther hatte ein doppeltes Problem. Das eine Problem war die verfasste Kirche. Die hatte sich gesagt, tschüss, der lebendige Gott, wir orientieren uns am Weltlichen. Das Geld ist wichtig, wir müssen Dinge aufbauen, Menschliches, Menschliches. Wir müssen uns in dieser Welt organisieren, ganz grob und verkürzt gesagt. Die haben sich orientiert an dem, was man zählen und einnehmen konnte. Das war der eine Flügel, gegen den Luther kämpfen musste. Quasi totale Liberalität, haben wir heute auch. Die evangelische Kirche in Deutschland hat sich in weiten Teilen verabschiedet vom Wort Gottes. Das wird in Frage gestellt. Und heute hat man bei den Beschlüssen der EKD den Eindruck, naja, das können die genauso gut am Grünen Parteitag durchgewinkt haben. Orientierung am Weltlichen, Bewahrung der Schöpfung, wie können wir soziale Gerechtigkeit, all das. Aber das ist nur der eine Teil, wo wir mal gucken müssen. Der nächste Teil des Kampfes, das sind die Extremisten, die so nach dem Motto sagen, die Bibel allein reicht mir nicht. Heiligen Geist kriege ich auch noch durch Sonderoffenbarung. Also der liberale Flügel verabschiedet sich komplett vom Heiligen Geist. Und so die Radikalen, die sagen, ja, über die Bibel hinaus haben wir noch Sonderoffenbarung. Und das ist ganz wichtig, dass wir wissen, den Heiligen Geist gibt es nur, und jetzt komme ich zum dritten Punkt der Predigt, gibt es nur im Wort. Da müssen wir knallhart bei bleiben. Und das ist das Dritte, Gott wirkt durch das Wort bei seinen Dienern. Ich habe im Zweiten gesagt, haben wir gesagt, Gott gebraucht den Heiligen Geist, den müssen wir haben. Aber den kriegen wir an keinem anderen Ort als eben im Wort Gottes. So heißt es hier im Predigtext, wir erweisen uns als Diener Gottes in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes. Und das ist ganz wichtig, wenn wir Gottes Wirken haben wollen, den Heiligen Geist haben wollen, dann müssen wir, ich sage das für die Internetgemeinde, ich halte jetzt hier in der Kirche die Bibel hoch, dann müssen wir uns im Wort gründen. Nirgends woanders. Ist übrigens auch die Mitte dieses Predigtsatzes. Darauf kommt es an. Dieser Bezug auf das Wort Gottes steht mitten in der Mitte dieses fantastischen, großartig konzipierten Satzes, weil es die Mitte unseres Lebens ist, weil wir dort alles andere kriegen vom Wort her. Ich habe gerade gesagt, Luther kämpft gegen zwei Fronten. Gegen die Radikalen, die meinen, über die Bibel hinaus noch neue Offenbarungen zu haben, aber auch gegen die Liberalen. Und da müssen wir aufpassen, dass wir genauso wie Luther immer am Wort bleiben, nur dort, wie auch Paulus, nur am Wort. Der hat auch zu tun mit Liberalen in der Gemeinde in Korinth, die sich dem Weltlichen verschrieben haben, und solchen Überaposteln, die sagen, wir haben viel mehr drauf, neue Geisteserkenntnisse und sonst irgendetwas. Da müssen wir immer aufpassen, dass wir am Wort bleiben, denn er wirkt durch das Wort. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel, ganz banal. Wir alle haben ja heute Smartphones, Computer, Laptops, den ganzen Krempel. Und da ist ja ein ganz großes Thema dran, digitale Sicherheit. Sie haben sicherlich auch schon wie ich hier so Spam-Mails bekommen und so Phishing-Geschichten. Gefakte Informationen. Da wird man dann angeschrieben, Dear Pastor Latzel, I'm from USA, nicht? Und ich bin dann irgendein Mensch und habe, was weiß ich, eine Donation, 10 Millionen Euro und so. Da steht dann drin und man muss dann nur den Anhang öffnen. Und dann würde man quasi Verbindung kriegen und dann kriegst du das Geld überwiesen. Wer das öffnet, der weiß ganz genau, dann gehen so die Virenprogramme los. Die Dinger müssen zubleiben. Die mache ich nicht auf, weil ich den Absender nicht kenne. Ich kriege eine Menge E-Mails, wenn ich weiß, der verwaltende Bauherr schreibt oder meine Sekretärin, da weiß ich einen Absender, dann mache ich die auf. Da ist es sicher, da weiß ich, das ist in Ordnung. Bei unsicheren Dingen lasse ich das zu. Ganz banale Sache, wie wir Informationen ziehen. Warum erzähle ich Ihnen das? Mit dem Heiligen Geist ist es ganz genauso. Den Heiligen Geist kriege ich nicht in der Welt, weil ich irgendein Parteiprogramm irgendeiner Partei hinterher bete. Den Heiligen Geist bekomme ich auch nicht dadurch durch Sonderoffenbarung, weil ich Meditationspraktiken oder Fastenpraktiken mache, sondern den kriege ich im Wort. So steht es in der Bibel. Lesen Sie es nach, Epheser 6. Das Wort Gottes und das Schwert des Geistes, also das Wirken des Geistes, ist identisch. Und wenn jetzt Leute um die Ecke kommen, das passiert uns ja auch immer wieder, uns Frommen, die dann sagen, ho, wir haben hier Sonderoffenbarung. Mir hat der Herr für dich gesagt. Das kann sein, aber mir sagt die Bibel auch, dass sich der Widersacher verstellt als Kind, als Engel des Lichts, dass falsche Christusse kommen. Und so wie ich auch keine Spam-Mail aufmache, weil ich nicht den Absender verifizieren kann, und es könnte ja tatsächlich sein, dass irgendwo in Oregon irgendein alter Opa sitzt und sagt, Mensch, der Pastor Latzel ist so ein super Typ, dem und seiner Gemeinde vermache ich 10 Millionen Euro. Könnte eventuell sein, die Chance ist 0,001. Und vielleicht, aber das mache ich nicht, auch wenn ich diese Chance entgehe. Ich bleibe bei der sicheren Kommunikation. Und genauso müssen wir es machen mit dem lebendigen Gott. Wenn wir sein Wirken spüren wollen, bleibt an der Bibel. Wenn ihr Heiligen Geist haben wollt, dann nur an der Bibel und keine Sonderoffenbarung nehmen. Ich erkläre das den Konfirmanden immer so. Der Heilige Geist ist das Wasser. Wir haben hier eben gehört, Offenbarung 21, lebendiges Wasser. So wird immer der Heilige Geist beschrieben in der Bibel. Und der fließt, Wasser fließt durch einen Kanal, durch so ein Aquädukt. Und der Aquädukt, die Wasserleitung, das ist die Bibel. Deshalb rufe ich euch ja auch immer auf, bleibt in der Schrift, lest jeden Tag 2 Kapitel aus der Bibel. Deshalb schreibe ich euch die Hausaufgaben unter diese Predigtzettel, damit ihr am Wort bleibt, damit ihr über das Wort den Heiligen Geist und damit Verbindung zum lebendigen Gott bekommt. Ich warne noch einmal ausdrücklich davor, geht nicht anderswo hin und sucht andere Offenbarungsquellen des lebendigen Gottes als allein im Wort Gottes. Das hat immer, immer schon in der Kirchengeschichte und auch in der Bibel zu den Katastrophen geführt. Es gibt im christlichen Bereich, denken Sie an die Mormonen, die kommen auch und sagen, oh, wir glauben auch an Gott, aber du kannst nicht nur die Bibel, sondern du musst auch das Buch Mormon haben von diesem Joseph Smith und das musst du auch noch lesen und so musst du es verstehen. Und dann merkst du, wie du weggeführt wirst von der Bibel. Wir haben es erlebt im Dritten Reich, die deutschen Christen, die sagten, ja, die Bibel schön und gut, aber wir haben auch noch einen Hitler, das ist Geschichtsoffenbarung. Und dann haben sich 1934 Brüder hingestellt. Die gläubigen Brüder in der bekennenden Kirche haben die Barmer theologische Erklärung verfasst und haben im ersten Artikel darauf Wert gelegt, dass wir nirgendwo anders das Wirken Gottes bekommen, als allein über die Heilige Schrift. Erste These der Barmer theologischen Erklärung lautet, Jesus Christus, wie er uns in der Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort Gottes, das wir zu hören haben, im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu gehorchen haben. Und dann kommt es, wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer Verkündigung außer und neben diesem einen Wort Gottes noch andere Ereignisse, Mächte, Gestalten, Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen. Anerkennt niemals etwas anderes als Gottes Offenbarung, als allein das Wort Gottes. Sola Scriptura haben wir es hier hängen. Allein die Schrift, und das kann man der Gemeinde nicht oft genug sagen, gerade auch, wenn von diesen ganz extremistischen, frommen Kreisen andere Offenbarungsquellen kommen, nichts abschneiden, nur das Wort, wie in Korinth, da kamen sie auch an mit ihren Sonderoffenbarungen, nichts, sagt der Apostel Paulus, wir erweisen uns als Diener Gottes, wenn wir im Wort bleiben, dann kriegen wir den Heiligen Geist. Und auch nicht die Liberalen, die sagen, ja, wir verabschieden uns komplett davon mit Heiligen Geist, was soll das denn alles? Wir bleiben sauber am Wort, wie es uns überliefert ist, und dürfen dann auch erwarten, dass Gott durch seinen Heiligen Geist an uns wirkt. Das gilt als Gemeinde, das gilt als Kirche, aber auch für unseren eigenen Frömmigkeitsbereich. Achtet nicht auf das Geschwätz, wenn Leute euch irgendwas erzählen wollen und das Buch musst du auch noch lesen, dann verstehst du die Bibel richtig, das musst du noch wahrnehmen, diese Offenbarung, die ich gehabt habe, durch diese Brille musst du jetzt gucken. Allein das Wort, es legt sich dir aus, weil darin sich der lebendige Gott zeigt. Das ist der dritte Punkt, Gott wirkt durch das Wort bei seinen Dienern. Und ein viertes, Gott wirkt und schafft für seine Diener eine andere Realität. Da heißt es, wir erweisen uns als Diener Gottes, als die Unbekannten, doch bekannt. Als die Sterbenden, und doch siehe, wir leben. Als die Gezüchtigten, und doch nicht getötet. Als die Traurigen, aber allzeit fröhlich. Als die Armen, aber die doch viele reich machen. Als die, die nichts haben, und doch alles haben. Glauben, liebe Brüder und Schwestern, hat zutiefst mit einer Erfahrung zu tun. Lebendiger Glaube, durch den Heiligen Geist über die Bibel gewirkt. Glauben hat zutiefst mit dieser einen Erfahrung zu tun, dass Gott in der Wirklichkeit, die uns umgibt, mit einer anderen Realität hineinbricht. Dass Gott in die Wirklichkeit, die uns umgibt, mit einer anderen Realität hineinbricht. Das heißt es hier. Wir sind traurig, aber allzeit fröhlich. Als die Armen, die aber doch viele reich machen, die nichts haben und doch alles haben. Für Paulus ist ganz vieles in seiner Wirklichkeit elend und schwach. Das kriegt er ja auch von den Überaposteln bezeugt. Schwacher Kandidat, da ist nichts Herrliches. Und trotzdem gibt es für ihn eine andere Realität. Man erlebt das ganz deutlich in Apostelgeschichte 16, wo sie in Philippi sind, wo sie gefoltert werden, in Kerker geschmissen werden, ausgepeitscht, dann in Block geschmiedet werden, Mitternacht in so einem Drecksloch unten liegen. Und das ist die Wirklichkeit, in der sie sind. Menschlich, weltlich gesehen alles zu Ende. Was machen Paulus und Silas? Sie stimmen das Loblied an. Das ist eine andere Realität. Die lassen sich nicht bestimmt sein lassen von der Wirklichkeit um sie herum, die wehtut, die schmerzlich ist, wo keine Perspektive ist. Sie wissen, sie haben einen Gott und dieser Gott wirkt. Und dann loben sie den lebendigen Gott. Und was passiert dann? Auf einmal fängt die Erde an zu beben, die Ketten fallen ab. Und der, der sie eben noch gefoltert hat, der ist so fix und fertig, dass er sich ins Schwert stürzen muss. So ist das. Das ist im Glauben, im wahren Glauben durch den Heiligen Geist. Dass wir wissen dürfen, ja, es gibt eine schreckliche Wirklichkeit um uns herum unter Umständen. Aber bei dem lebendigen Gott gibt es immer noch eine andere Realität. Die tiefe Glaubenserfahrung im Alten Bund, Durchzug durch das Schilfmeer. Ich komme immer wieder auf diese Geschichte zurück, aber das ist symptomatisch, wie Glauben funktioniert. Die Wirklichkeit für das Volk Israel war folgende. Wir schwacher kleiner Haufen, keine Waffen. Wir laufen hier diesem Mose hinterher, hinter uns das Heer des Pharaos und vor uns ist das große Schilfmeer. Keiner von uns ist beim DLRG gewesen, hat da irgendwie einen Schwimmschein. Wir saufen entweder oder die schlachten uns ab. Das war die Wirklichkeit. Und dann bricht die Realität Gottes hinein. Die Realität Gottes sieht aus, dass er einen Weg durchs Wasser macht, dass die durchlaufen können, trockenen Fußes, und diese Ägypter alle ersäuft. So sieht das aus. Die Wirklichkeit war kein Spaß in dem Moment. Und trotzdem bricht im Glauben eine andere Realität hinein. Elisa und sein Knecht Naaman. Da steht Naaman morgens auf, Gehasi steht morgens auf, guckt und sieht, oh, unsere Feinde haben uns umzingelt, der Aramäerkönig hat all seine Soldaten gemacht und unser Zelt rum, nur Soldaten des Aramäerkönigs, jetzt haben sie uns, jetzt sind wir am Ende, läuft ins Zelt hinein und sagt, Elisa, alles vorbei, wir sind fix und fertig. Die Wirklichkeit war auch eine katastrophale, die beiden Männchen gegen so ein ganzes Heer der Aramäer. Dann sagt Elisa, Herr, öffne du ihm die Augen. Und dann kriegt Gehasi den Blick in die unsichtbare Welt. Wirklichkeit ist nach wie vor, dass tatsächlich da die Soldaten stehen. Aber die Realität Gottes ist, dass das Heer, das himmlische Heer um die so herum ist. Und die schlagen die mit Blindheit. Und dann kann er in Elisa ein ganzes Heer führen, halt gigantisch. Das ist das, was Gott tut in der Realität, dass er in diese Dinge hineinkommt. Wenn, und das ist das Entscheidende, wir ihn glauben, so wie es in der Schrift steht, dann wirkt Gott in Wirklichkeiten hinein, andere Realitäten schaffen. Dann sagen die Leute, ja, der Pastor Latzel, das sind so die biblischen Märchengeschichten, ja, das kriegt man dann von den Theologen auch hier in Bremen erzählt. Das ist ja alles nur Märchen. Ich sage, das ist alles Wahrheit, genauso passiert. Denn ich habe das in meinem Leben erlebt, das haben wir alle erlebt. Wir feiern dieses Jahr, wir haben ja 2019 30 Jahre deutsche Wiedervereinigung. Die Jüngeren wissen das gar nicht, die Älteren können sich daran erinnern. Wenn sie im Februar 1989 einen deutschen Politiker gefragt hätten, wann wird denn die deutsche Wiedervereinigung kommen? Da hätten die gesagt, vielleicht in 100 Jahren, aber vielleicht auch gar nicht, wir müssen uns mit der Existenz zweier deutscher Staaten abfinden. Wir alle wissen noch damals, heute geht es ja wieder um Raketen, die aufgestellt werden. Wir hatten ja nur ein Thema in den 80er Jahren. Nachrüstung, NATO-Doppelbeschluss, SS-20 gegen Pershing 2. Da hatten alle Angst davor, dass die Welt im Atomkrieg untergeht. So, da standen sich zwei Blöcke gegenüber, wie es schlimmer nicht sein konnte. Und dann fangen in Leipzig, in Dresden, in Chemnitz ganz wenige verfolgte Christen an, montags zu beten, falten die Hände und rufen zu ihrem Gott. Eine ganz schwache Truppe. Die Kirche in der DDR war ja zerschlagen, 40 Jahre der Verfolgung, real existierender Sozialismus, katastrophal, ganz kleine Leute bewacht von der Stasi, durchsetzt. Das ist alles dokumentiert. Und dann verändert sich auf einmal Wirklichkeit. Der Stasi-Apparat, die NVA, alles, was sie gehabt haben, hat ihnen nichts gebracht. Da bricht die Realität des lebendigen Gottes rein. Und auf einmal fällt eine Mauer um und kein Mensch weiß, wie es passiert ist. Selbst Helmut Kohl, der Vater der Deutschen Einheit, ich habe das live gehört bei einem Vortrag in der Siegerländer Halle, dort im Gläsersaal, halt, der hat davon gesprochen, sagt, er hat mit der Deutschen Einheit nichts weiter zu tun gehabt. Das hat er gesagt, das ist Gottes Wirken gewesen, bewegt durch die Beter in Leipzig und Dresden. Da ist eine andere Realität in die Wirklichkeit hineingebrochen. Das haben wir im Großen alle erlebt. Und jetzt könnten wir weiter erzählen, was wir mit dem lebendigen Gott alles schon erfahren haben. Da waren Wirklichkeiten, die waren furchtbar. Und nicht alles ist so geworden, wie wir es uns vorgestellt haben, aber wir durften immer wieder leben, das macht jeder Christ diese Erfahrung, dass wenn wir zu ihm gehören, wenn wir ihm dienen, wenn wir bei ihm bleiben, an ihn glauben, dass immer wieder in die furchtbaren Wirklichkeiten dieser Welt die Realität Gottes hineinbricht. Und vor allen Dingen in eine Wirklichkeit hineinbricht. Und so heißt es hier, als die Sterbenden und siehe, wir leben. Ja, das ist die Wirklichkeit. dass in 100 Jahren, so der Herr nicht wieder vor mir kommt, wir alle nicht mehr sind. Sind wir alle wieder zu Staub geworden? Sind wir alle tot? Das ist die Wirklichkeit. Geboren werden heißt, eines Tages auch sterben müssen. Aber als Sterbende und siehe, wir leben. Die Wirklichkeit ist, dass wir in den Tod müssen. Die Realität aber, wenn wir glauben, ist die, dass wir leben werden in aller Ewigkeit. So wirkt Gott an seinen Dienern, wenn sie glauben, wie es die Schrift sagt. Darauf dürfen wir uns verlassen. Gott wirkt und schafft für seine Diener eine andere Realität. Gott wirkt durch seine Diener. Er wirkt erstens durch die Begrenzung seiner Diener. Er wirkt zweitens durch seinen Geist an seinen Dienern. Er wirkt drittens durch das Wort an seinen Dienern. Und wirkt viertens an seinen Dienern in der Wirklichkeit, in der sie leben, eine andere Realität. Und diesem Gott, der an mir und an ihnen wirkt, sei Lob, Ehre und Preis in aller Ewigkeit. Amen. Der Friede unseres lebendigen und heiligen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.